Die Lesung für heute steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 21, ab Vers 17 bis Kapitel 22, Vers 24. Als nun Paulus eben in die Burg hineingeführt werden sollte, fragte er den Obersten: Darf ich dir etwas sagen? Jener erwiderte: Du kannst Griechisch? Da bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen den Aufruhr erregt und die 4000 Mann Banditen in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus antwortete: Nein, ich bin ein Jude aus Tarsus, Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Als jener ihm die Erlaubnis gegeben hatte, gab Paulus, auf der Treppe stehend, dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Als dann völlige Stille eingetreten war, hielt er in der hebräischen Sprache folgende Ansprache an sie: Werte Brüder und Väter, hört jetzt meine Rechtfertigung vor euch an. Als sie nun hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, verhielten sie sich noch ruhiger. Und er fuhr fort: Ich bin ein Jude, geboren zu Tarsus in Zilizien, aber hier in dieser Stadt erzogen. Zu den Füßen Gamaliels habe ich meine Ausbildung in strenger Befolgung des Gesetzes unserer Väter erhalten und bin ein ebensolcher Eiferer für Gott gewesen, wie ihr alle es noch heute seid. Als solcher habe ich auch diese Glaubensrichtung bis auf den Tod verfolgt, indem ich Männer wie Frauen band und ins Gefängnis werfen ließ, wie mir das auch der hohe Priester und der gesamte Rat der Ältesten bezeugen können. Von diesen habe ich mir sogar Briefe an die Brüder geben lassen und mich nach Damaskus begeben, um auch die Leute dort gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Da geschah es, als ich mich auf dem Weg dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir rief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Er sagte zu mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Ich fragte dann: Was soll ich tun, Herr? Da antwortete mir der Herr: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was dir zu tun verordnet ist. Weil ich nun von dem Glanz jenes Lichtes geblendet nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Dort kam ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, der von allen dortigen Juden ein gutes Zeugnis hatte, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber fuhr fort: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Denn du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Als ich dann nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, geriet ich in eine Verzückung und sah ihn, der mir gebot: Beeile dich und verlass Jerusalem schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Da entgegnete ich: Herr, sie wissen doch selbst, dass ich es gewesen bin, der die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, da habe auch ich dabei gestanden und Freude daran gehabt und Wache bei den Kleidern derer gehalten, die ihn ums Leben brachten. Doch er antwortete mir: Mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Bis zu diesem Wort hatten sie ihm ruhig zugehört. Nun aber erhoben sie ein Geschrei: Hinweg mit einem solchen Menschen von der Erde! Er darf nicht am Leben bleiben. Während sie noch so schrien und dabei ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Oberst ihn in die Burg hineinbringen und gab Befehl, man solle ihn unter Geißelhieben verhören, damit man herausbrächte, aus welchem Grunde sie so wütend gegen ihn schrien.
Ja, ob man es will oder nicht, manchmal wird man dazu gezwungen, Rechenschaft für das abzulegen, was man glaubt. Das kann im angenehmen Kreis unter Freunden sein, vielleicht sogar beim Glas Wein. Oder wie hier im Predigtext, im eher unangenehmen Kreis eines Lynchmobs, der nur darauf wartet, die Hände an einen zu legen. Im Abschnitt vor uns jedenfalls liegt die Zeit, als Paulus als freier Mann das Evangelium in die Welt hinaustragen konnte, hinter ihm. Ab jetzt, bis zum Ende der Apostelgeschichte, wird Paulus sein Zeugnis für das Evangelium vor Juden und Heiden in Gefangenschaft und vor Gericht rechtfertigen und verteidigen müssen. Und die Rede vor uns, wie wir gleich in Vers 1 von Kapitel 22 sehen, ist eine Rechtfertigung in den Worten von Paulus. Es ist seine erste Verteidigungsrede als gefangener Mensch, in der er als Zeuge für das Evangelium darlegt, warum er glaubt, was er glaubt, und warum er tut, was er tut. Und dazu verteidigt er zwei Dinge, die untrennbar mit seinem Zeugnis für das Evangelium verbunden sind. Nämlich erstens verteidigt er seinen Ruf, seinen guten Leumund. Und zweitens verteidigt er seine Berufung, die von Gott stammt. Diese zwei werden wir uns gleich anschauen. Indem er als Apostel seinen Ruf und seine Berufung verteidigt, verteidigt er natürlich auch das Evangelium, das er verkündigt. Aber das Ziel einer Rede von Paulus ist nie allein Verteidigung, sondern sie stellt immer auch eine Gelegenheit dar, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und auch das werden wir hier sehen. Ich hoffe deshalb, dass wir aus diesem Text auch zwei Dinge mit nach Hause nehmen können, nämlich erstens Zuversicht für unseren eigenen Glauben. Denn nur wenn Paulus glaubwürdig ist, können wir ja auch das Evangelium glauben, das er bezeugt. Und das tut er hier. Und zweitens hoffe ich, dass wir für uns selbst wertvolle Einblicke mitnehmen, wie wir uns vor anderen für das Evangelium rechtfertigen können, dass wir glauben. Das sind die zwei Dinge, die ich hoffe, dass wir mitnehmen werden. Und dazu schauen wir uns als erstes Paulus' Ruf an. Was wir hier gleich am Anfang sehen, ist die Anstrengung, die der Paulus unternimmt, um seinen guten Leumund zu etablieren und dadurch die größtmögliche Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen, vielleicht mehr als uns angenehm ist, wie wir sehen werden. Diese Verbindung ist wichtig für seine Rechtfertigung, aber eben auch, um andere potenziell für das Evangelium zu gewinnen. Das heißt, es ist nicht nur hier wichtig, auf authentische Weise nach Nähe zu seinen Zuhörern zu suchen, so wie Paulus das mit seinen Mitjuden unternimmt, sondern generell, damit man Nähe herstellt. Und hier sehen wir, was Paulus dazu unternimmt. In Vers 2 wird betont, dass er sie in hebräischer Sprache anspricht, ja, in ihrer Sprache. Vers 3 betont, schaut euch das ruhig an, in Vers 3 betont er ihre gemeinsame Abstammung. Er sagt, ich bin ein Jude. Und anders als gegenüber dem römischen Oberst stellt er heraus, dass er zwar in Tarsus geboren wurde, aber er sagt auch, dass er in Jerusalem erzogen wurde. Seine Erziehung fand unter dem anerkanntesten Gesetzeslehrer seiner Zeit statt, nämlich in der Schule von Gamaliel. Alles spricht für den guten Ruf von Paulus. Und weiter spricht er dann auch noch vom Gesetz, als dem Gesetz unserer Väter. Auch hier baut er eine Nähe zu den Juden auf, die ihm zuhören. Und er sagt, seine Ausbildung hat er in strenger Befolgung des Gesetzes erhalten. Und nicht nur das fährt er fort, sondern er sagt, ich bin ein ebensolcher Eiferer für Gott gewesen, wie ihr alle es noch heute seid. Und als solcher habe ich auch diese Glaubensrichtung bis auf den Tod verfolgt, indem ich Männer wie Frauen band und ins Gefängnis werfen ließ. Für uns ist das nicht unbedingt ein Gütesiegel für Vertrauenswürdigkeit, Auch die ersten Christen taten sich schwer damit, Paulus zu vertrauen. Aber für die, die ihm gerade zuhören, bildet das den größtmöglichen Nenner, den er herstellen kann. Paulus sagt, das alles ist nicht erfunden. Ihr könnt zum jüdischen Hohepriester gehen, ihr könnt den gesamten Rat der jüdischen Ältesten fragen, die können mir das alles bezeugen. Ich bin ein Hebräer von Hebräern, sagt er an anderer Stelle. Und an all diesen Punkten sieht man, wie Paulus eben größtmögliche Nähe zu den Juden vor ihm herzustellen versucht. Er etabliert dadurch seine Glaubwürdigkeit, und das ist unheimlich wichtig, wenn er auf den nächsten Punkt zu sprechen kommt, nämlich auf seine Berufung. Schauen wir uns also als nächstes Gottes Berufung von Paulus an. Diese Berufung hat zwei Teile, und den ersten finden wir, wenn wir ab Vers 6 weiterlesen. Dort erzählt Paulus, da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Ich fragte dann, was soll ich tun, Herr? Da antwortete mir der Herr, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was dir zu tun verordnet ist. Womit verteidigt sich Paulus hier? Er verteidigt sich mit einer Begegnung der besonderen Art. Er sagt, Jesus Christus ist mir persönlich begegnet und er hat mich völlig überwältigt. Paulus beschreibt diese Erscheinung sehr konkret und auch die Stimme, die Worte, die Jesus von Nazareth an ihn richtet. Diese Erscheinung und die Stimme von Jesus Christus schafft Fakten, für die Paulus sich nicht entschuldigt. Und es sind Fakten, die er einfach nicht ignorieren kann. Sie stellen sein Leben auf den Kopf. Bis jetzt hat er genau dasselbe gedacht wie die Menschen vor ihm. Und die Begegnung mit Jesus hat alles verändert. Das ist seine Verteidigung. Und in seiner Verteidigung erinnert er sich auch daran, wie Jesus ihn mit seiner Schuld konfrontiert. Warum verfolgst du mich? Paulus, das müssen wir uns bewusst machen, hat die Gemeinde verfolgt, die Jesus über alles liebt, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Was für eine unfassbar große Schuld lastet auf einmal auf Paulus Schultern. Und Paulus ruft mit seiner Verteidigung dazu auf, dass andere, die ihn gerade verfolgen und die Gemeinde verfolgen, diese Erscheinung ernst nehmen. Und drei Dinge gibt er seinen Zuhörern hier besonders mit. Nämlich erstens, dass Jesus Herr ist. Jesus ist Herr. Und das bedeutet angesichts dieser Erscheinung nicht weniger, als dass Jesus der König ist, den Gott im Alten Testament verheißen hat. Der, der vor den Augen Jerusalems und der Zuhörer am Kreuz gestorben ist, der hat in der Kraft Gottes den Tod überwunden und ist nun Herr. Herr mit Vollmacht über die ganze Welt. Das ist das Erste, das er in seiner Verteidigung mitgibt. Diese Macht übt der Herr im ganz kleinen Rahmen aus, aber es reicht, um das Leben eines hartgesottenen Christenverfolgers wie Paulus um 180 Grad zu drehen. Und das sollte seinen Zuhörern auch zu denken geben. Es ist nicht nur bloße Verteidigung. Zweitens gibt er seinen Zuhörern mit, dass Jesus sich mit denen identifiziert, die um seinetwillen verfolgt werden. Sie, die Christen, sind sein Volk. Sie sind Gottes Volk und ihnen gehört deshalb das verheißene Reich Gottes, auf das die Juden warten. Ein authentischer Jude wie Paulus wird deshalb seine Loyalität Jesus zuwenden. Und drittens sehen wir hier, wie Paulus sein Leben an Jesus übergibt. Von nun an sehen wir hier, wird er Jesus fragen, was soll ich tun, Herr? Paulus sagt also, ich bin ein wahrer Jude, waschechter geht es nicht. Und weil ich wahrer Jude bin, habe ich Jesus von Nazareth als Herrn angenommen, ihm mein Leben übergeben. Ich lebe nach seinem Willen und frage ihn, was hast du mit mir vor? Was soll ich tun, Herr? Das ist authentisches Judentum nach Paulus. Die Berufung von Paulus, von der er erzählt, besteht wie gesagt aus zwei Teilen. Bis jetzt haben wir den ersten Teil davon betrachtet. Das ist die Berufung zum Glauben und seine Lebensübergabe. Die zweite Berufung ist eine Berufung zu einer bestimmten Aufgabe. Und dazu lesen wir nun ab Vers 11. Lest mit mir ab Vers 11, ihr habt ja die Zettel. Dort heißt es, weil ich nun von dem Glanz jenes Lichtes geblendet nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Dort kam ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, der von allen dortigen Juden ein gutes Zeugnis hatte, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Paulus betont hier förmlich seine eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht. Er muss an der Hand genommen werden und geführt werden. Ananias muss ihn wieder sehend machen, vielleicht auch im übertragenen Sinn. Aber all das, mit all dem zeigt er, dass er völlig abhängig davon ist, was Gott mit ihm vorhat. Nichts von alledem, was er getan hat, entstammt seinem eigenen Willen. Das ist unheimlich wichtig in seiner Rechtfertigung. Und aus dem Mund von Ananias erfährt er dann auch seine Bestimmung, Vers 14. Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten, also Jesus, zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Denn du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen, von dem, was du gesehen und gehört hast. Also wieder betont Paulus, dass der Gott unserer Väter ihn zu seinem Auftrag bestimmt hat. Kein unbekanntes göttliches Wesen, sondern derselbe Gott, an den die Juden, die Israeliten, schon seit jeher glauben. Das ist ein ganz entscheidender Bestandteil von Paulus Verteidigung. Er zeigt damit noch einmal, dass sich authentisches Judentum im Glauben an Jesus ausdrückt. Jesus ist im Zentrum von Gottes Plan und nicht Paulus ist vom wahren Glauben abgekommen, sondern die Juden müssen den wahren Glauben an Jesus annehmen, um zum Volk Gottes zu gehören. Genauso authentisch wie sein jüdischer Glaube ist auch seine Berufung, die von Gott offenbart ist. Paulus wurde zu einer besonderen Rolle und Aufgabe bestimmt. Und das heißt, so wie er gerade gezeigt hat, dass Jesus im Zentrum von Gottes Plan ist, und er zeigt auch, dass Jesus Paulus an der Hand nimmt gewissermaßen. Auch Paulus handelt als Teil von Gottes Plan. Auf diese Weise verteidigt Paulus also seinen guten Ruf und seine doppelte Berufung. Das sind die zwei Teile seiner Rechtfertigung. Aber damit sind wir nicht am Ende angekommen, denn nun wendet Paulus sich der Frage zu, was diese Begegnung von ihm als wahrem Juden gefordert hat. Und die Antwort lautet ganz einfach, in einem Wort: Gehorsam. Schauen wir uns also nun Paulus Gehorsam an. Auch der Gehorsam, den Gehorsam kann man wie die Berufung in zwei Teile aufteilen. Den ersten Aspekt von Paulus Gehorsam finden wir in Vers 16. Dort sagt Ananias, und nun, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Gehorsam gegenüber Gott besteht erstens darin, dass man sich auf den Namen von Jesus taufen lässt und damit seine Sünden abwäscht. Und was für eine Erleichterung muss diese Zusicherung für jemanden wie Paulus sein. Zu wissen, dass der Herr, dessen Volk er bis aufs Blut verfolgt hat, ihn reinwaschen will von aller Sünde. Wie dankbar muss ihn das gemacht haben. Wenn er daran denkt, dass das nur deshalb möglich ist, weil Jesus seine Strafe am Kreuz getragen hat. Und für deine und für meine. Und wenn du online zuhörst, auch für deine. Wir alle dürfen am Beispiel von Paulus etwas mit ganz großer Gewissheit wissen. Nämlich, dass keine Schuld zu groß ist, als dass sie von Jesus vergeben werden könnte. Egal, was wir getan haben in unserem Leben, vertrau einfach auf Jesus. Er wäscht dir deine Sünden ab, wenn du an ihn glaubst. Wir sehen noch einen zweiten Teil, der zu der Berufung zum Glauben gehört, nämlich dass die Taufe auf den Namen von Jesus nur dann die Sünden abwäscht, wenn sie einhergeht damit, dass man seinen Namen anruft. Das heißt, Jesus anbetet. Und das ist eine hochexplosive Aussage. Die Juden, die vor ihm stehen, rufen nur einen Namen an, nämlich den Namen Gottes. Aber authentisches Judentum besteht laut Paulus darin, dass man den Namen von Jesus anruft, das heißt anbetet. Der Name Gottes und der Name Jesu stehen Seite an Seite. Gehorsam gegenüber Gott besteht darin, dass man den Namen von Jesus Christus anbetet. So viel zum ersten Teil des Gehorsams, das ist der Glaubensgehorsam. Der zweite Teil von Paulus Gehorsam besteht darin, dass er die Aufgabe annimmt, die Ananias schon in Vers 15 angedeutet hat. Paulus soll vor allen Menschen Zeugnis für Jesus ablegen. Wie genau das aussehen soll, wird nicht weiter ausgeführt in Damaskus. Also kehrt Paulus nach Jerusalem zurück und dort begegnet ihm Jesus ein zweites Mal, diesmal im Tempel, wo Gott wohnt. Und diesmal wird Jesus sehr viel konkreter, was die Aufgabe angeht, lesen wir ab Vers 18. Dort heißt es: Beeile dich und verlass Jerusalem schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Dann entgegnete ich: Herr, sie wissen noch selbst, dass ich es gewesen bin, der die an dich Gläubigen ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, da habe auch ich dabei gestanden und Freude daran gehabt und Wache bei den Kleidern derer gehalten, die ihn ums Leben brachten. Also sprich, Paulus sagt, der Unterschied müsste so klar sein, dass eigentlich die Juden erkennen müssten, dass du Gott am Wirken warst. Und für Paulus erscheint es deshalb nur logisch und er bringt deshalb auch einleuchtende Gründe vor, warum es am vernünftigsten wäre. Zum ersten Mal hören wir so etwas wie Widerspruch. Bis jetzt hat er anscheinend damit gerechnet, dass er in Jerusalem vor allen Menschen Jesus bezeugen würde. Aber Gottes Plan orientiert sich nicht immer an dem, was uns am vernünftigsten erscheint. Und Jesus weiß schon, dass die Juden das Zeugnis von Paulus nicht annehmen werden. Paulus spricht darüber mehr im Römerbrief, ab Kapitel 9. Und weil die Juden das Zeugnis nicht annehmen werden, deshalb schickt er Paulus in die Ferne zu den Heiden und sagt in Vers 21, mach dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Für die Rechtfertigung von Paulus bedeutet Gehorsam gegenüber dem Gott seiner Väter, dass er sich auf den Weg in die Ferne macht. Das griechische Wort für senden ist ex apostello. Also ihr hört darin das Wort Apostel. Ja, Vers 21 könnte man als Berufung von Paulus zum Apostel bezeichnen, die ihn im Tempel in Jerusalem stattgefunden hat. Paulus wird der erste christliche Missionar, nicht weil er es sich selbst ausgesucht hätte, sondern weil Jesus ihn dazu berufen hat und weil er einfach gehorsam ist. Das ist seine Rechtfertigung. Der Gehorsam gegenüber Gott lässt ihm keine Wahl. Er muss gehen. Alles andere wäre ungehorsam. Darauf läuft seine Verteidigung vor den Juden hinaus. Anfangs habe ich zwei Dinge genannt, die wir aus diesem Bibelabschnitt mitnehmen können. Nämlich einerseits, dass wir große Zuversicht in das gewinnen können, was wir glauben. Und am Zeugnis von Paulus sieht man, dass kein Mensch aus eigener freier Entscheidung vom Christenverfolger zum Christusverkündiger geworden wäre. Gott hat ihn berufen und Paulus war gehorsam. Gleichzeitig sehen wir an der Reaktion der Juden, dass noch etwas anderes stattfinden muss, damit jemand Paulus und das Zeugnis für das Evangelium, das er gibt, annehmen kann. Der Heilige Geist muss in jemandem wirken. Das wird hier nicht explizit genannt, aber Jesus weiß schon, dass die Juden dieses Zeugnis nicht annehmen werden. Es ist Teil von seinem Plan. Und ich verweise wieder auf den Römerbrief, den ihr euch gerne mal in eurer eigenen Zeit vornehmen könnt. Gott hat berufen, Paulus war gehorsam, eigentlich ist alles ganz klar, die Rechtfertigung steht. Das gibt auch uns große Zuversicht im Glauben. Andererseits habe ich am Anfang auch angekündigt, dass auch wir aus der Rechtfertigung von Paulus lernen können. Für Momente, wenn wir uns für unseren Glauben rechtfertigen müssen. Wie das geschieht, ist nicht ganz so direkt zu beantworten. Wir haben ja vermutlich nicht dasselbe Erlebnis wie Paulus gehabt. Wie also können wir auf dieselbe Weise unseren Glauben rechtfertigen? Wir können nicht sagen, Jesus ist mir erschienen und hat mir das und das gesagt. Aber wir können davon erzählen, wie Jesus den ersten Christen erschienen ist. So wie Paulus. Wir können Menschen mit in die Bibel nehmen in der Zuversicht, dass Gott durch sein Wort das Gleiche in Menschen heute bewirken kann, was er damals durch die Stimme von Jesus in Paulus bewirkt hat. Wir brauchen kein neues Zeugnis, keine neue Begegnung. Wir können Menschen mit hinnehmen zur alten Begegnung von Jesus mit Paulus. Wir können zuversichtlich sein, wenn der Heilige Geist wirkt, werden Menschen das Zeugnis glauben. Das ist mein erster Punkt, was wir daraus lernen können. Zweitens lernen wir auch aus dieser Verteidigungsrede, wie wichtig ein guter Ruf auch für unser Zeugnis für Jesus ist. Dieser gute Ruf sollte nicht konstruiert sein, sollte authentisch sein, aber er ist unheimlich wichtig, um unsere Glaubwürdigkeit zu etablieren. Manchmal braucht es lange Zeit, bis wir überhaupt vom Evangelium reden können. Und diese Zeit ist eine Gelegenheit, um unsere Glaubwürdigkeit vor anderen, ich will nicht sagen zur Schau zu stellen, aber um unsere Glaubwürdigkeit zu erweisen. Man erkennt auch, wie sehr sich Paulus bemüht, die Nähe zu seinen Zuhörern herzustellen. Den gleichen Ansatz verfolgt er übrigens auch von Nichtjuden. Dazu könnte Apostelgeschichte 17 aufschreiben, das nur am Rande. Aber Paulus konfrontiert nicht. Er versucht nicht, Menschen vor den Kopf zu stoßen, sondern er versucht, Nähe herzustellen. Und als letztes, wir sehen, wie Paulus überall an dieser dramatischen Veränderung nicht auf seine Entscheidung, sondern auf Gottes Handeln an ihm verweist. Und auch wenn wir vor anderen für unseren Glauben gerade stehen müssen, dürfen wir nicht uns selbst in den Mittelpunkt rücken. Unsere Klugheit, sondern wir wollen zeigen, dass wir einfach nur Gott gehorsam sind in dem, was er uns offenbart hat. In dem, was wir glauben, sind wir gehorsam. Und deshalb tun wir, was wir tun. Wozu Gott uns aufruft. Als abschließenden Punkt, nach dem, was wir uns nun angeschaut haben, was wir davon lernen können für unsere Verteidigungsreden, vielleicht nur noch die Frage, welche Reaktion wir uns darauf versprechen können. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen es nicht. Vielleicht erweist sich dein Zeugnis als noch ansteckender als Corona und ein ganzer Betrieb kommt an einer Mittagspause zum Glauben, wenn du davon erzählst, wie Jesus sich dir als Herrn zu erkennen gegeben hat. Aber vielleicht ist es auch so wie hier. Und du stößt rundherum auf nichts als Ablehnung. Und vielleicht werden Menschen dich hassen dafür, dass du von ihrem Glauben, von ihren Weltanschauungen dich wegbewegt hast. Und du sagst, nur Gott könnte mich von eurer Weltanschauung zum christlichen Glauben hinbewegt haben. Das ist der Grund, warum Paulus hier gefangen wird, warum die Menschen ihm an den Kragen wollen. Und das Wichtige ist zu erkennen, dass wir nicht für die Reaktion verantwortlich sind. Sie liegt in Gottes Händen. Unsere Verantwortung besteht einfach darin, dass wir das meiste aus solchen Gelegenheiten machen. Dass wir nicht davor zurückschrecken. Paulus ist gerade um Haaresbreite einem Lynchmob entkommen. Aber er lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, vor all den Menschen Jesus zu bezeugen. Und in Kolosser 4 drückt Paulus den Aufruf auch an uns, an ganz normale Gemeindemitglieder, aus, dass wir bereit sein sollen für solche Situationen. Er schreibt dort in Kolosser 4, Verse 5 und 6, benehmt euch mit Weisheit im Umgang mit denen, die draußen sind. Sorgt euch mal einen guten Ruf. Und macht das meiste aus jeder Gelegenheit. Eure Rede sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, also sprich mit dem Evangelium getränkt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden zu antworten habt. Lasst uns zum Abschluss beten, dass Gott uns durch das Beispiel von Paulus Kraft und Ideen schenkt, wie wir selbst von unserem Glauben erzählen können und dass er uns hilft, unseren guten Ruf zu schützen und unsere Glaubwürdigkeit zu etablieren. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für den Mut und die Entschlossenheit, die du Paulus geschenkt hast, den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Wir bitten dich, schenk du uns Mut und Entschlossenheit in unserem Alltag. Schenk du uns die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir weise leben und damit wir Ausschau halten nach den Gelegenheiten, die sich bieten, von Jesus zu erzählen. Schenk du uns, dass wir unseren guten Ruf in der Kraft deines Geistes erwiesen haben. Und schenk du uns, dass wir eine mit Salz gewürzte Rede zum richtigen Zeitpunkt an unsere Freunde, an unsere Kollegen, an die Menschen, die du vor uns stellst, richten können. In der Kraft deines Geistes und im Namen Jesu. Amen.